Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag zu welcher Tages- und Nachtzeit wir Sie auch immer erreichen mögen. Ich freue mich, dass Sie da sind und begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor und Unternehmer Leonhard Fischer. Derzeit, wenn ich richtig informiert bin, in München unterwegs, aber wir werden hier über alle Distanzen hinweg uns bestens verständigen können. Ich freue mich, dass auch Leonhard hier ist. Wir haben brisante Themen zu besprechen. Du wirst gleich darauf kommen. Die Woche der Sanktionen. Es kracht und knirscht und knallt wieder da im geopolitischen, im wirtschaftsgeopolitischen Gebälk. Und wir fragen uns natürlich, ja, was hat das zu bedeuten für uns? Müssen wir uns noch wärmer anziehen? Wie schätzen das die Insider, die ja, sich näher noch an diesen Entwicklungen befindenden Unternehmer, Investoren und so weiter ein? Ich begrüße herzlichst Leonhard Fischer. Ja, bin ich richtig? Du bist in München, ist das korrekt jetzt?
Das ist korrekt, ja, Roger.
Sehr schön. Also, Woche der Sanktionen, fangen wir an mit Russland. Statt Friedensgipfel in Budapest jetzt das Sanktionen-Crescendo, eine Kaskade neuer Wirtschaftsboykott und Wirtschaftssperren etc. Was ist davon zu halten?
Naja, es sind drei Dinge passiert. Die Europäische Union hat ihr sogenanntes 19. Sanktionspaket verabschiedet, nach langem Widerstand der Slowakei. Der Begriff 19. Roger, man braucht gar nichts weiter zu sagen, bedeutet schon in sich, dass es keinen weiter besonders interessiert, was die EU da verabschiedet hat. Hauptsächlich heißt es, sie wollen irgendwann überhaupt gar kein russisches Gas und Öl mehr importieren. Zweitens hat die EU nochmal versucht, die 180 Milliarden, die Währungsreserven, für einen Kredit über 140 Milliarden umzuwandeln. Das ist zunächst mal nicht gelungen, weil die Belgier, dort liegt das Geld, darauf bestanden haben, dass sie gegen eventuelle Rechtsrisiken, ich meine, man leiht einer Kriegspartei Geld einer anderen Kriegspartei, ohne selber offiziell Kriegspartei zu sein, dass man ihr vorher wegnimmt, das ist streng genommen Diebstahl, dass das ja auch juristisch unangenehm ausgehen kann, das hat die Belgier verunsichert. Daraufhin waren die anderen natürlich nicht bereit, den Belgiern eine Garantie zu geben, dass sie dann dafür einstehen, weil ja gar keiner das Geld hat. Also ist das erstmal verschoben worden. Das ist natürlich ein Riesenthema für mich. Du weißt, kennst meine Meinung. Ich halte das für völlig wahnsinnig, dass die EU Währungsreserven meint, gegen ein Land einsetzen zu können. Das wird man uns nicht vergessen. Und der Euro, der ja auch gerade gegen den Schweizer Franken neue Tiefpunkte erreicht hat, wird damit sicher langfristig nicht gestärkt. Aber die eigentliche Diskussion war Donald Trump, der aus dem Lameng heraus in einem Gespräch gesagt hat, so jetzt reicht's. Und er hat die beiden wichtigsten Öl- und Gasexporteure Rosneft und Gazprom mit einem Sanktionspaket belegt, das, wenn man es so umsetzen würde, wie es genannt wurde, einer Gleichstellung mit, partiellen Gleichstellung mit dem Iran und Nordkorea entspräche, also einem faktischen Exportverbot, weil er diese sogenannten Sekundärsanktionen einführt. Also irgendjemand, der finanziert, versichert oder mit den Schiffen was zu tun hat, wird dann auch sanktioniert.
Hierzu gleich meine erste Nachfrage. Ich habe ein Interview gemacht mit John Mearsheimer, dem Geopolitikstrategen, Experten der University of Chicago. Und er hat damals ausgeführt, das ist auch schon ein paar Wochen her, dass diese jetzt tatsächlich sich umsetzen zu scheinende Sanktionspolitik, die härteste, die USA jemals gegen Russland jetzt gefahren sind, also in dieser jüngsten Konfliktsituation, das könne aber Russland nichts anhaben, letztlich weil die Chinesen und die Inder nicht bereit sind, nach der amerikanischen Sanktionspfeife zu tanzen. Unsere Medien heute am Morgen sehen es ein bisschen anders. Tagesanzeiger, NZZ, die sind hoffnungsfroh aus ihrer Sicht, dass es mit diesen Sanktionen gelingen könnte, tatsächlich Russland die Klinge an die Kehle zu setzen.
Naja, nehmen wir mal, wie der Markt reagiert hat. Also der Ölpreis ist um 5% nach oben geschossen. allerdings auf Spotbasis, also sofortiger Lieferung. Der Terminkontrakt, also der Ölpreis, Wette für, wo der Ölpreis in einem Jahr liegt, ist nur um 3% gestiegen. Wenn der Markt glauben würde, dass Donald Trump dieses Sanktionspaket genauso umsetzt, wie es angekündigt ist, dann müsste der Ölpreis massiv stärker steigen. Also der Markt glaubt nicht, dass Amerika dieses Sanktionspaket in der Deutlichkeit umsetzt und glaubt nicht, dass China und Indien, die zusammen 85% des russischen Öls im Moment importieren, dass China und Indien beide klein beigeben. Indien ist ein bisschen fragwürdiger. Also der Druck auf Indien ist groß, schwer einzuschätzen. China kann auch ohne Schifftransporte durch Pipeline-Öl bekommen. So oder so zeigt sich hier ein zentrales Problem Donald Trumps. Dass er von Anfang an, warum er ja den Deal mit Putin will. Der will ja gar keine Eskalation. Der will ja eigentlich den Deal. Nur nach Putin in Alaska wohl mit historischen Vorträgen gelangweilt bis verärgert hat, dann im Hin und Her nach dem Telefonat ihn so ein bisschen im Regen stehen lässt, haut er jetzt zu. Aber ich komme noch mal auf eines zurück. Du kannst Russland nicht so sanktionieren wie Nordkorea und Iran. Nicht deshalb, weil es vielleicht technisch nicht ginge, sondern, und auch völlig unabhängig davon, was China und Indien machen, die Welt kann ohne russische Rohstoffe nicht funktionieren. Würde Trump also eine komplette Umsetzung eines totalen Sanktionierung von Öl und Gas erreichen, dann sagen auch die Leute an den Märkten heute, oh, dann müsste ja der Ölpreis um 10, 15, 20% steigen, der Gaspreis dasselbe. Und wir haben ja noch diese ganz anderen Themen von Uran bis sonst was, was alles aus Russland importiert. Das ist das größte Rohstoffland der Welt in Summe. Das kann Trump gar nicht wollen, weil dann hat er Inflationsrisiko, dann hat er die Zinsgefahr und der Goldpreis und so weiter. Das hier ist ein, die Märkte sehen es als den stärksten Bluff bisher, den Trump gespielt hat, und gehen davon aus, dass es Teil seiner Strategie ist. Auch durch eine langsame Umsetzung, hat er erstmal bis Ende November fast die Übergangsfrist definiert, sagen wir mal, Russland an den Verhandlungstisch zu kriegen.
Glaubst du, bist ja ein langjähriger, ich meine, das ist deine große Stärke, du bist ein langjähriger Beobachter dieser Märkte, du hast mit Rohstofffirmen auch zusammengearbeitet, da muss man ja immer die Politik zum einen anschauen und zum anderen die Märkte. Was glaubst du, ist die Überlegung der Amerikaner? Mein Verdacht ist, Trump, wie du sagst, will und muss diesen Ukraine-Krieg aus amerikanischer Sicht beenden. Die Amerikaner können sich das auch nicht mehr leisten, überall China, Nahost, Ukraine dabei zu sein. Die Welt verändert sich, die multipolare Welt entsteht. Er will sich zurückziehen. Putin muss nicht um jeden Preis, jeden Deal machen. Darum gibt es vielleicht auch diesen Friedensgipfel nicht. Aber Trump möchte mit diesen Sanktionen vor allem, ich überspitze ein bisschen, kosmetisch nicht als Verlierer dastehen. Er möchte nicht so dastehen wie Joe Biden, der aus Afghanistan sozusagen einfach mit Sack und Pack beziehungsweise unter Zurücklassung von milliardenteurem Militärgerät weggerannt ist, sondern er möchte eigentlich zeigen, ich bin nach wie vor sozusagen der Chef hier auf dem Platz und ich muss auch berücksichtigt werden. Ist das so eine Art Theateraufführung oder steckt mehr dahinter?
Also ich halte es nicht für eine Theateraufführung. Ich halte es für ein veritablen, ernstzunehmenden Bluff. Der Markt glaubt nicht, dass Trump durchziehen wird. Das hängt allerdings mit dem grundsätzlichen Ruf, diesem berühmten Taco, Trump always chickens out, also am Ende gibt Trump immer auf. Mhm. Ich glaube, du musst dir einen noch anderen Gedanken dazu machen, der auch diese Woche, und darum ist, ich nenne es die Woche der Sanktionen und Gegensanktionen, durch die Presse ging. Es gibt eine immer stärker vorherrschende Meinung, dass China den Handelskrieg mit Amerika gewinnt.
China ist ja auch noch in diesem Sanktionsstrudel. Ja, wechseln wir gleich aufs Thema China.
So, und damit sind wir bei meinem Punkt. Ich glaube, Trump möchte unbedingt eigentlich einen Deal mit Russland haben, weil die andere Alternative ist, Russland immer weiter in die Arme Chinas zu treiben. Das kann strategisch nicht mehr im Interesse der Amerikaner sein, ist es auch nicht der Europäer, aber strategisches Denken ist nicht die Stärke der Europäischen Union und der europäischen Politiker. Ich glaube, dass Trump das so sieht. Er tut sich unheimlich schwer. Ich wundere mich ein bisschen über Putin, weil Trump hat ihm jetzt wirklich viele Brücken gebaut. Nur warum ist China dabei, das zu gewinnen? Nehmen wir die kleine Geschichte aus Deutschland. Mitte der Woche kommt der Knaller durch alle deutschen Gazetten. Die deutsche Automobilindustrie steht kurz davor, die Bänder stillzulegen. Warum steht sie kurz davor? Es gibt eine Chipfirma in Holland, die heißt Nexperia, von der haben kein Mensch bisher groß vorher was gehört. Die sind nicht, anders als Nvidia, nicht spezialisiert auf sozusagen hochtechnische Computerchips, sondern die machen das Brot- und Buttergeschäft, das aber in den Autos überall verbaut wird, weil man nicht mal mehr ein Schiebefenster öffnen kann ohne Chips heutzutage. Früher haben wir das ja noch mit einer Kurbel gemacht. Dann haben die Amerikaner die Holländer gezwungen, diese Firma, die den Chinesen gehört, den Chinesen zu enteignen. Die Holländer haben das aus für manche unerfindlichen Gründen auch gemacht. Daraufhin haben die Chinesen gesagt, jetzt liefern wir gar keine Chips mehr. Jetzt plötzlich steht die Autoindustrie da und sagt, man darf jetzt gar keine Chips kommen und wir die nicht ersetzen können, dann müssen wir in einer Woche die Bänder stilllegen. Du siehst hier, dass China anders als Amerika, anders als der Rest der Welt, sehr wohl gegen amerikanische, wie Sie es sehen, Übergriffigkeit massiv zurückschießen. China hat am 7. Oktober erklärt oder am 9., ich weiß nicht mal ganz genau, dass sie das Thema mit den seltenen Erden, wo sie 90% des Refinery-Prozesses kontrollieren, nochmal verstärken und könnten damit große Teile der westlichen Verteidigungs- und Technologieindustrie stilllegen. Die große Diskussion wirklich, und das ist auch der Grund, warum der Markt Trump diese Russland-Sanktionen nicht in dem Maße abnimmt, wie sie sich lesen, ist, dass sich an den Märkten die Meinung umsetzt, dass Trump diesen Krieg, also wenn er nicht verlor, nicht verliert, dann auf keinen Fall gegen China gewinnt. Übrigens, kleine Anekdote dazu. Eigentlich sollten sich ja Trump und Xi treffen Ende des Monats in Korea. Das ist nicht mehr sicher. Die Chinesen spielen knallhart ihre Seite durch und zeigen den Amerikanern, dass die Welt, in der Amerika mit einer Sanktion jeden zum Erschrecken bringt, diese Welt ist vorbei. Wir sind schon in der multipolaren Welt und ich glaube, Donald Trump tut sich ein bisschen schwer damit und Teile Amerikas das zu akzeptieren.
Wie beurteilst du vor diesem Hintergrund die Politik der Europäischen Union und insbesondere die Politik Deutschlands in dieser multipolaren Welt, in diesem Handelskrieg? Ja, wie siehst du aus wirtschaftspolitischer Sicht die Positionsbezüge der genannten Regierungen?
Deutschland wie ganz Europa ist in einer kompletten Identitätskrise. Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland hat sein Geschäftsmodell darauf aufgebaut, nach dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, wir machen kein Militär mehr. Also wir machen da mit den Amerikanern, so wie ihr wollt, aber wir machen jetzt hier nicht mal die starke Militärmacht. Wir sind auch außenpolitisch eher zurückhaltend, versuchen eher auszugleichen. Und wir ordnen uns dem Pax America unter. Dafür bekommen wir Freihandel, militärische Sicherheit durch Amerika, Zukunftsmärkte in Europa und können noch zusätzlich die Welt beliefern. Dieses Modell zerbröckelt an allen Fronten. Die Amerikaner wollen die Sicherheitsgarantie nicht mehr geben. Die Russen sind nicht bereit. Sagen wir mal sozusagen die militärische Expansion der NATO, die Mitgliedschaft überall zu akzeptieren. Da drin steckt Deutschland und hat keine Antwort, hätte ich gesagt. Die deutsche Bundesregierung hat keine Antwort und sie ist sich nicht einig. Eine kleine Abstimmungsdrama aus dem Europäischen Parlament verdeutlicht das. Dieses Lieferkettengesetz, das berüchtigte, da hast du sicher schon von gehört, ist ein Bürokratiemonster. Das sollte ein bisschen reformiert werden von den Regierung bedurfte aber wieder der Zustimmung des Europäischen Parlaments. Und das Europäische Parlament hat diesem reformierten Paket die Zustimmung verweigert. Merz muss am Rande des EU-Gipfels fast durchgedreht sein, hat wilde Vorwürfe geäußert. Was ist aber sein Hauptproblem? Sein eigener Koalitionspartner SPD in Berlin hat mit seinen europäischen Parlamentarier, also den SPD-Parlamentarier im Europäischen Parlament, gegen das eigene Gesetz geschossen und abgestimmt. Deutschland ist in einer kompletten perspektivlosen Sackgasse. Von Frankreich wollen wir gar nicht reden. Die leiden darunter, ihr Präsident ins Gefängnis gekommen, der Louvre, als wir wollten uns mal ein paar Kronjuwelen klauen, Macron ohne wirkliche Mehrheiten. Europa ist in einer Identitätskrise. Das ist überhaupt keine Frage.
Kann sich die deutsche Wirtschaft, diese jetzt auch von den Vereinigten Staaten gegen Russland zumindest versuchte Sanktionspolitik, Deutschland trägt sie mit, kann sich die deutsche Wirtschaft diese Sanktionen, diesen Handelskrieg leisten?
Nein. Auf jeden Fall, also Russland im Zweifel noch ja, solange die EU-Sanktionen sind Kinderkram. Das, was der Donald Trump da bekannt gegeben hat, also wir sorgen dafür, dass kein Öl und Gas mehr so ungefähr Russland verlassen kann, weil wir das gesamte Finanzierungssystem dahinter stilllegen wollen. Das ist sehr, sehr, sehr ernst zu nehmen, wenn die Amerikaner das wirklich voll durchsetzen würden. Würde das passieren, steigen unsere Energiekosten nochmal. Und wir sind schon in einer knappen Lage. Europa hat keine Rohstoffe. Amerika hat eigenes Öl. Amerika hat eigenes Gas. Und Roger, Oniswaki Malipons, was treibt Donald Trump eigentlich vor dem wichtigsten Erdölland Lateinamerikas, genannt Venezuela, wo schon die Gerüchte um sich schlagen, dass die Amerikaner eventuell sogar eine Invasion planen könnten. Also Amerika sichert sich seine eigene Rohstoffunabhängigkeit. Europa hat keine. 0,0.
Und man hat sogar noch die Auswahl an Lieferanten eingeschränkt, quasi mit der Vorstellung, wir waren zu abhängig von Russland, hat man sich jetzt in die absolute Abhängigkeit von Amerika begeben.
Und Katar, ja. Das ist aber ja nicht nur Öl und Gas. Von daher befindet sich die Europäische Union in einer absoluten strategischen Identitätskrise. Sie hat sich entschieden, anders als Amerika, eigentlich in Russland wirklich den Hauptfeind zu sehen, und zwar auf Generationen, was Trump ja nicht so sieht. Trump würde ja morgen einen Deal mit Putin machen und auch seine eigenen Sanktionen aufheben und auch sogar Wirtschaftskooperationen vorschlagen, weil er das anders sieht. Die Europäer, die eigentlich viel näher an Russland sind, die eigentlich daran interessiert sein müssten, einen funktionsfähige Beziehung zu Russland zu haben, vertreten die ganz harte Linie. Ich kann die europäische Politik nicht immer im Moment nachvollziehen. Sie kommt mir ein bisschen, wenn ich es mal so sagen will, spätpubertär vor.
Mhm. Schauen wir zum Schluss dieser Sendung noch auf die Schweiz. Wie beurteilst du die wesentlichen wirtschaftlichen Trends in unserem Land? Wie läuft die Wirtschaft? Und vor allem, was sind die Risiken, die du da auf uns zukommen siehst in diesem sich jetzt offenbar zuspitzenden Handelskrieg?
Naja, beim Handelskrieg werden wir es ja noch sehen. Erstmal ist ja der Sanktionskrieg gegen Russland. Die Schweiz, die Achillesferse der Schweiz ist das nicht immer heißgeliebte Land im Norden, Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, beides die wirtschaftlichen Herzkammern, die linke und die rechte Herzkammer der Europäischen Union. Beide haben eindeutige Herzrhythmusstörungen und die Schweizer Wirtschaft ist nun mal auch eine exportgetriebene Wirtschaft, braucht diesen europäischen Raum. Also eine weitergehende wirtschaftliche Schwäche Europas. Sei es einfach nur, dass wirklich plötzlich die deutsche Automobilindustrie die Bänder stilllegen müsste, wegen fehlender Chips aus China. Ich meine, die Folgeeffekte eines längeren solchen Stillstandes können wir uns doch gar nicht richtig vorstellen. Das alles hätte natürlich einen unheimlich negativen Effekt auf die Schweiz. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Die Schweiz ist halt mit ihrer exportgetriebenen, sehr leistungsstarken und übrigens überraschend starken Wirtschaft, auch in diesen letzten Jahren,
nach wie vor, ja,
ist schon natürlich in der Abhängigkeit von diesen europäischen Nachbarn. Das kann man ja drehen und wenden, wie man will.
Gibt es in dieser Woche nur ganz kurz zum Schluss noch einen Lichtblick? Etwas, was dich gefreut hat, aufgestellt?
Da muss ich jetzt drüber nachdenken, sogar, dass es regnet sogar in Strömen.
Erst recht.
Da fällt mir gerade nichts ein, außer dass wir doch gesagt haben, man sollte mal ein bisschen wieder beim Gold, das wir ja die ganze Zeit favorisieren, mal ein paar Gewinne mitnehmen. Und dann ist der Goldpreis so eingestürzt wie seit 13 Jahren nicht mehr. Das war so ein kleiner mini-prognostischer Erfolg. Aber ansonsten war das jetzt keine Woche der tollen Nachrichten. Nein, ich will es jetzt aber auch gar nicht so negativ sehen. Das ist halt eben ein Showdown auf dem Weg einer Welt, die sich neu sortieren muss. Doch eine kleine Randbemerkung, unabhängig von diesen ganzen vermeintlichen Handelskriegen, den Drohungen und den Gegendrohungen, wächst die Weltwirtschaft weiter, Roger. Das ist doch eines der schönsten Erkenntnisse von Bürgerlich-Liberalen wie uns, dass am Ende des Tages die Menschen sich so schnell anpassen, dass der Unsinn, der in der Geopolitik veranstaltet wird, zumindest bis jetzt noch grosso modo an der Weltwirtschaft vorbeigegangen ist.
Wunderbare Beobachtung. Die Lebenskraft steckt ja hinter dem Wachstum. Und das Leben ist stärker als das Nichts, als dieser politische Nihilismus der Sanktionen und der leider nicht sehr kreativen Zerstörung. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen heute Freitag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und freue mich schon auf unsere nächste Sendung.
Bis dann. Tschüss.